Ihr habt euch für eure Jugendveranstaltung einen in die Jahre gekommenen Mann eingeladen. Das finde ich erstaunlich. Und ihr habt euch ein Thema ausgesucht. Das finde ich ebenfalls erstaunlich, aber sehr schön. Christus im Alten Testament. Mitte Oktober war ich in einem kleinen Dorf im Erzgebirge Bermsgrün zu Bibelabenden. Und die wollten auch alttestamentliche Texte, die auf Jesus hinweisen. Der Gemeinschaftsleiter hat mir dann verraten, dass es nicht die Älteren waren, die sich für dieses Thema entschieden haben, sondern die Jugend wollte dieses Thema. Und ihr habt euch auch für dieses Thema entschieden. Dabei geht es ja um ein Zentralthema der Heiligen Schrift, Jesus Christus. Das Herzstück des Alten und Neuen Testamentes ist die Erlösung durch Jesus, den Messias. Durchgängig ist im Alten Testament von dem Retter und seinem Opfer die Rede. Er wird verheißen, er wird angekündigt. Und deshalb diese Spuren hin zum Kreuz. Und das ist deshalb so, weil nichts auf dieser Welt wichtiger ist als unsere Erlösung. Natürlich mag das mal wichtig sein, welchen Beruf man wählt, für welchen Partner sich man entscheidet und wie man so durch dieses Leben kommt. Aber die allerwichtigste Frage ist die nach unserer Erlösung, nach unserem Heil. Ansonsten würden wir auch das Ziel unseres Lebens verpassen. Und das Heil haben wir allein durch den Heiland. Es gibt nichts anderes. Man kann anfangen zu suchen auf dieser Welt und da gibt es tausende von Beispielen. Und irgendwo sagen Menschen, das, was wir eigentlich wollten, haben wir nirgendwo anders gefunden als allein bei Jesus. Deshalb ist das so ein zentrales Thema für mich. Unsere Bibel teilt sich, wenn man so will, in 5 große Abschnitte ein, wenn es um das Thema Jesus Christus, unser Retter geht. Da entfaltet die Bibel das etwa so, ne? Im Alten Testament, das ist die Vorbereitung, das Buch der Erwartung. Da liest man ganz viele Geschichten, wie auch Menschen diese Sehnsucht hatten. Da muss doch mal einer kommen, der die Welt heil macht. Und ich glaube, so eine fiebrige Erwartung liegt auch jetzt in unserer Zeit. Wenn man die Ratlosigkeit der Politiker, der Wirtschaftsbosse, der Manager dieser Welt manchmal so sich vor Augen hält, es gibt viel Ratlosigkeit. Naja, und dann kommt mal so eine 14-Jährige wohl, ne, die Greta oder die 16, ich glaube 14, als würde sie jetzt der neue Messias sein. Der Christus, der Heilsbringer. Und auf einmal wird Klima zu einer grünen Religion. Und da habe ich irgendwo den Eindruck, Menschen suchen und sehnen sich nach jemand, der die ganzen Probleme unserer Zeit und Welt in den Griff bekommt. Es müsste ein Heiland kommen. Es müsste ein Retter kommen. Und genau diese Sehnsucht hatten Menschen schon immer, auch im Altertum in Israel, ganz besonders ausgeprägt. Also das Buch der Erwartung. Die Evangelien, das ist die Verwirklichung. Nun ist er da. Und dann lesen wir die Jesusgeschichten in unserer Bibel. Und die Apostelgeschichte, da wird Jesus verkündigt. Auf einmal breitet sich dieses Evangelium aus. Jerusalem, Samarien, Judäa, bis ans Ende der Welt. Das war damals das gesamte römische Herrschaftsgebiet rund um das Mittelmeer. Man dachte, jetzt hat man ja die ganze Welt erreicht. Die war noch ein klein wenig größer, aber das hat man dann auch mitgekriegt. So hat sich das Evangelium ausgebreitet. Und dann haben wir die Briefe im Neuen Testament. Und da wird vieles erklärt. Der Römerbrief als ein ganz tiefgehendes theologisches Schreiben von Paulus. Was das mit diesem Messias auf sich hat. Und die Offenbarung ist das Buch der Vollendung. Dass Jesus Christus nicht nur der Ursprung, sondern auch das Ziel. Nicht nur der Anfang, sondern das Ende aller Dinge ist. Also auf ihn läuft alles hinaus. Das ist dieser große Bogen, der sich vom Alten zum Neuen Testament spannt. Von Anfang an werden die Menschen also als solche dargestellt, die in der Hoffnung auf den verheißenen Erlöser leben. Wisst ihr, wo wir im Alten Testament diese erste Sehnsucht und diese erste Erwartung auch ein Stück haben, wo sich das niederschlägt? Habt ihr da eine Ahnung, wo wir das finden? Schon 1. Mose 3, Vers 15. Es wird einer kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Und von Anfang an hat man diese Stelle und das mit Recht auf den Messias gedeutet. Denn die Schlange ist der altböse Feind, der Teufel. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Hier ist die erste, man spricht auch vom ersten Evangelium in der Bibel im Alten Testament. Also Jesus wird den Satan besiegen. Dann gehen diese Jesus-Verheißungen über die bekannten Gottesknechtslieder im Jesaja-Buch. Für wahr, er trug unsere Schuld, unsere Sünde. Oder wie ein Lamm ging er zur Opferbank, zur Schlachtbank, oder tat den Mund nicht auf. Also alles Hinweise, ganz starke Hinweise auf Messias. Und dann bis zu Sacharja 12, Vers 10, dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchspurt haben. Kein anderer als der Messias. Also wenn man will, vom 1. Mose 1 bis zum Schluss, also Sacharja 12, Vers 10 im Alten Testament, diese Messias-Verheißungen, der kommende Erlöser. Und dann werden diese Verheißungen eigentlich immer enger, immer dichter. Da wird zunächst dem Abraham eine große Nachkommenschaft verheißen. Und einer von deinen Nachkommen, einer, der wird der Segen für die ganze Welt sein. Kann nur einer sein, Jesus. Oder die spätere Verheißung mit dem Königshaus David verbunden. Ein ewiges Königtum. Alle anderen Könige sind wieder abserviert worden. Und der Messias bleibt dann, kristallisiert sich als dieser eine heraus. Die Propheten haben den Geburtsort, das Leiden des Messias angekündigt. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, das Alte Testament, ich hatte es am ersten Bibelabend mitgesagt, wo es um das Wort Gottes ging, über einen Zeitraum von 1500 Jahren ist die Bibel entstanden, Altes und Neues Testament. Das Alte Testament war etwa 450 vor Christus fertig. Vor Christus. Und über 300 Prophezeiungen im Alten Testament berichten und weisen darauf hin, auf den Messias. Und im Leben, Sterben und in der Auferstehung hat sich das genau erfüllt. Manches wirklich buchstäblich. Und einfach mal diese Überlegungen, wenn diese biblischen Prophezeiungen so viele Jahre zuvor aufgeschrieben wurden, wo die Schreiber nicht mal genau wussten, wovon sie eigentlich schreiben, aber sie haben es aufgeschrieben, und das dann eintrifft nach Hunderten von Jahren, dann sage ich mir, wenn diese Hundertprozentigkeit so gegeben ist, wenn wir diese Verlässlichkeit haben im Gotteswort, dann muss das doch auch für die noch ausstehenden Verheißungen gelten, oder? Dann wird sich das doch auch erfüllen. Da ist doch nicht Gott einer, der nur eine halbe Sache macht und sagt, naja, wir haben jetzt schon eine gute prozentuale Erfüllung, das andere können wir runterfallen lassen. Nein. Und dann werden sich genau diese Verheißungen erfüllen, dass Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt. Das ist nicht irgendwelche Märchen, die da erzählt werden, sondern Jesus kommt wieder. Und wenn Jesus wiederkommt, wird es am Ende ein Gericht geben. Und da werde ich, da wirst du dein Leben vor diesem Richter verantworten müssen. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, danach werden wir nicht gefragt. Es liegt in unserer Verantwortung, sozusagen dann einmal Rechenschaft zu geben über unser Leben. Es wird ein tausendjähriges Friedensreich geben. Und es wird am Ende eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Also ich kann eigentlich gar nicht anders als diesen Schluss ziehen, wenn ich mir vor Augen halte, was sich alles erfüllt hat. Dann kommen diese anderen Erfüllungen hundertprozentig. Und vielleicht ahnen wir, was hier auch auf dem Spiel steht. Da geht es nämlich nicht nur um ein paar theologische Richtigkeiten, dass man sagt, aha, das ist ja schön theologisch dargestellt. Es geht um Leben und Tod. Es geht am Ende um unser ewiges Leben oder um unser ewiges Verderben. Das steht auf dem Spiel. Ah, nun könnte man sagen, wenn ich hier 60, 70, 80 Jahre rumkrabbeln kann, reicht mir das auf dieser Erde. Das reicht nicht. Dieses Leben ist die Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und deshalb werden hier die Weichen gestellt. Und ihr lieben jungen Leute, ich kann euch eigentlich nur Mut machen. Stellt bei Zeiten die Weiche eures Lebens richtig. Und bleibt dann auch auf dieser Spur, der ihr dann folgt. Es könnte nämlich sein, dass im Laufe der Jahre so viel auf euch einstürmt, auch an späteren Sorgen und Nöten und Leid, dass man für das Wort Gottes kaum noch Zeit hat. Nutzt also auch die Chance, möglichst in jungen Jahren diese klare Entscheidung zu treffen. Also es geht wirklich, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, um die Vergebung der Schuld. Es geht um die Wiedergeburt unseres Lebens, um eine eindeutige Nachfolge. Und deshalb bleibt Jesus für mich das Thema Nummer 1. Und deshalb muss Jesus auch in jeder Predigt vorkommen. Meine Frau ist eine sehr kritische Zuhörerin. Wenn ich sie also mit habe, sagt sie mir am Schluss oftmals, naja, als hättest du anders sagen können oder das hättest du so machen können. Ich bin ja dankbar, dass es ihnen überhaupt jemand sagt, wenn es die eigene Frau ist. Und sie hat mir einmal gesagt, Klaus, du musst aufpassen, dass du nicht nur von Gott sprichst, sondern von Jesus. Und das ging mir so ein bisschen nahe. Wisst ihr, von Gott und aller Welt, oh, da kann man leicht reden. Aber es immer wieder auf den Punkt bringen, von Jesus zu reden, das ist das Entscheidende. Dem großen Evangelisten Johannes Busch, Wilhelm Busch, hat man einmal vorgeworfen, er würde immer nur von Jesus reden. Und das war für ihn eigentlich ja, das beste Zeugnis, was man ihm geben konnte. Von Jesus reden. Also bei jeder Gelegenheit hat er Jesus ins Spiel gebracht. Und Jesus ist doch nicht nur so eine kleine Figur in der Ecke des Universums. Ach, den gibt es auch noch, na schön. Nein, Jesus ist dieser unendliche, allwissende, allmächtige Gott. Er ist mit dem Vater gleich. Also wir können, das will ich damit sagen, nicht hoch genug von Jesus reden und denken. Weil er die Quelle allen Ursprungs ist, aller Weisheit, aller Erkenntnis. Er selber ist das fleischgewordene Wort Gottes. In seiner Person begegnet uns Gott. Also deshalb, in aller Predigt darf Christus nicht fehlen. Er ist dieses zentrale Thema. Und wenn Bibelleser oder auch Verkündiger des Wortes Gottes sich nicht mehr die Zeit und die Mühe nehmen, nach Christus zu suchen, seine Spuren im Alten Testament zu entdecken, ich denke, dann ist etwas faul. Wir müssen Jesus immer wieder auf die Spur kommen. Und Jesus selbst weist ja auf die Bedeutung des Alten Testamentes hin, also dieser Schriften, Mose und die Propheten. Ich habe euch die Stellen mal mitgebracht. Johannes 5, 39, ihr sucht in den Schriften, da meint Jesus Mose bis Malachi. Das sind die Schriften gewesen, die wurden so bezeichnet. Denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind die von mir Zeugen. Ist doch ein eindeutiger Hinweis. Also Mose und die Propheten. Oder nach dem denkwürdigen Karfreitag und den widersprüchlichen Osterbotschaften ist Jesus mit den zwei Jüngern unterwegs in den kleinen Ort Emmaus. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt wird. Und da ging diesen zweifelnden, fragenden und ängstlichen Jüngern ein Licht auf. Aha, genau, es steht ja da. Wir haben es nur immer überlesen. Wir haben es nicht richtig verstanden. Oder in Römer 15, Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und in den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also die alten Schriften sind auch ein Stück Lehre und Warnung. Warnung dann, dies wieder vor ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Das ist 1. Korinther 10, Vers 10. Also Jesus selbst weist darauf hin, in den Schriften des Alten Testamentes könnt ihr mich finden. Ich würde gern mit euch mal so ein bisschen eine Gegenüberstellung machen, wo man also Jesus überall findet und was sich dann auch erfüllt hat. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach dazwischen oder wollen wir es vor den Schluss aufheben? Wie wollten ihr das machen? Soll ich erstmal weitermachen? Und wenn ihr denkt, ihr müsst was sagen, dann sagt das einfach. Machen wir so? Ja, macht. Ja, macht das. Gut. Prophezeiungen und Erfüllungen. Ich habe es einfach mal so ein Stück gegenübergestellt. Das ist also in 1. Mose 18, Vers 18 schon diesen Hinweis auf einen Nachkomme Abrahams gibt. Ne? Der Messias, Nachkomme Abrahams. Da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm. Auch im Neuen Testament wird das zitiert und es wird immer in der Einzahl dann gesprochen, dass es einer gibt, auf dem im Grunde dann dieser Segen für alle Welt liegt. Und Galater 3, Vers 8 greift Paulus das auf. Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat sie Abraham zuvor verkündigt, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Und die Stelle aus 1. Mose 18, wenn man davon ausgeht, dass Mose der Autor der Mosebücher ist, manches wird angezweifelt in der Theologie, ich habe damit kein Problem, dann hat Mose das etwa 1400 Jahre vor unserer Zeitrechnung, also vor der Geburt Jesu aufgeschrieben. 1400 Jahre weist er darauf hin, und dann erfüllt sich das. Oder die Abstammung vom Stamm Juda. 1. Mose 49. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Und dann, Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt, wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis, dann kommen die ganzen Namen. Der war ein Sohn Judas. Und auf einmal hat man wieder diese Verbindung. Oder dass selbst der Geburtsort im Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1, vorausgesagt wird, und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das passt auf keinen Menschen. Das passt auf keinen Menschen. Und deshalb Matthäus 2, Vers 1, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa. Also ich denke, selbst Menschen, die nicht viel von der Bibel halten, muss doch hier ein Licht aufgehen und ihm sagen, das ist doch nicht zufällig, dass so etwas geschieht. Oder geboren von einer Jungfrau, diese bekannte Jesaja-Stelle, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und dann Matthäus 1, 18, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Natürlich zweifelt man das heute in der Theologie an. Eine Jungfraugeburt, das funktioniert überhaupt nicht. Du brauchst einen Mann und eine Frau und fertig, dann funktioniert das. Aber dass Gott auch andere Wege gehen kann, wenn er der Schöpfer des Universums ist, dann ist es ihnen ein Klacks, dass eine Jungfrau schwanger werden kann. Also da gibt es, denke ich, kein Problem damit. Und ja, das ist aber ein Stück jetzt ein Hinweis, Gott mit uns. Und in Jesus ist Gott mit uns. Den wird sie nennen Immanuel. Und in Immanuel steht auf alle Fälle in der Endung vom El dann Gott. Und später ist dieses Wort dann auf Jesus so angewendet. Auch wenn er dann Jesus heißt. Aber nicht der Name ist hier, sondern dieses Entscheidende, es ist eine Jungfrau, die wird also den Retter im Grunde bringen. Und ich glaube, ich müsste jetzt nachgucken, irgendwo wird das nochmal aufgegriffen. Kann man später nochmal die Frage aufgegriffen. Bei Lukas oder wo wird das Wort Immanuel nochmal aufgegriffen? Auf Jesus hingedeutet. Ja. Oder, das nenne ich nur mal, dieses Kindermassaker von Herodes, dass er in Bethlehem alle Kinder unter 2 Jahren oder bis 2 Jahre umbringen ließ, wird auch in Jeremia schon mal angedeutet. Oder die Flucht nach Ägypten. Das alles wird angedeutet, Galle und Essig zu trinken. Psalm 69, 22. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Und dann Johannes 19, Vers 29. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop und hielten ihm den an den Mund. Also immer wieder diese ganz starken Hinweise. Oder dann auch, dass die Seide von einem Speer durchbohrt wird, dass die Soldaten um sein Kleid würfeln. Psalm 22 ist ja so ein ganz starker Messias-Psalm, der vom Leiden des Gottessohnes spricht. Psalm 22. Und daraus dieser Vers, sie teilten meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Dann sitzen die Soldaten, die römischen Soldaten, unter dem Kreuz und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Also ich denke, eindeutiger und klarer kann es nicht ausgesagt werden. Oder nicht ein Knochen durfte zerbrochen werden. Das wird auch angekündigt. Begraben im Grab eines Reichen, seine Auferweckung. Das alles wird als erzählt. Oder seine Kreuzigung zusammen mit Sündern. Aus Jesaja 53, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Dann Matthäus 27, da wurden 2 Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Jesus in der Mitte der Übeltäter. Das einmal als, einfach nur als Beispiel, wir könnten die Reihe, wie gesagt, fortsetzen, wo man Verheißungen hat und dann auch die wirklich manchmal buchstäblich erfüllen. Und dann gibt es aber noch andere Bezüge vom Alten zum Neuen Testament. Und das möchte ich euch gerne mal unter diesem Stichwort der Typologie deutlich machen. Da gibt es ein Urbild oder ein Vorbild. Es geht also bei den Typologien, so nennt man das, um die Bezugnahme einer Person, eines Geschehen aus dem Alten Testament, das ist der Typus, mit einer Person oder einem Ereignis aus dem Neuen Testament. Das ist dann der Antitypus. Wer in der Bibel mit hat, wir könnten jetzt mal ein bisschen blättern, ich denke, so viel Zeit haben wir. Und ich bringe euch einfach mal jetzt noch so ein paar Bezüge für diese Typologie. Also immer in Bezugssetzung zu einer Person aus dem Alten Testament. Und zwar, wir fangen mal an. Was wird denn das erste Bild, worauf wird dann das erste Bild hinweisen? Kann man das erkennen? Ja, genau. Adam. Und wenn er jetzt diese Stelle Römer 5, Vers 12 aufschlagt, da wird nämlich etwas deutlich. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen, Adam. Und durch die Sünde der Tod, auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen. Das ist übrigens heute noch ein Beweis, wir Menschen sterben. Das hat alle erreicht und erreicht immer wieder alle. Das ist diese große Linie von Adam an bis in unsere Gegenwart. Oder dann dieser Vers 18. So wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung erfüllte, allen Menschen den Freispruch. Hier wird also Adam und Christus verglichen. Adam wäre sozusagen der Typus, dieses Urbild, und Christus ist Antitypus, ist sozusagen dieses Gegenbild. Das entdeckt man ganz viel vom Alten zum Neuen Testament. Also besonders Paulus greift diesen Gedanken auf Adam und Christus. Oder, was ist denn auf dem zweiten Bild zu sehen? Kann man das erkennen, oder ist das? Bitte? Nee, jetzt mal, Entschuldigung, ja, das linke. Unten links. Ja, die Opferung Isaaks ist zwar in vielen Bibeln so überschrieben, Opferung Isaaks, aber er wird ja nicht geopfert. Ne? Das ist im Grunde nur eine Fesselung. Und dann ist er doch wieder frei. Und da lesen wir in 1. Mose 22, Vers 2. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und opfere ihn als Brandopfer, als Ganzopfer. In Vers 6. Abraham lud seinem Sohn die Holzscheide auf den Rücken. Und nun frage ich euch, woran erinnert uns das denn? Ans Kreuz. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Abraham nimmt seinen einzigen, den Geliebten, lädt ihn das Holz auf und Jesus und Gott gibt seinen geliebten Sohn her, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben. Das ist genau diese Gegenüberstellung, ne? Der Typus und der Antitypus. In dieser Opferung Isaaks schon angedeutet. Interessant ist dann noch, dass diese Opferung auf dem Berg Moria stattfinden sollte. Dort wurde der Altar gebaut, dort sollte Isaak geopfert werden. Und wisst ihr zufällig, was dieser Berg Moria später dann für ein Ort gewesen ist im Neuen Testament? Der Zionsberg in Jerusalem. Das ist Moria. Und nicht weit von Moria, sozusagen vom Zionsberg, vor der Stadt auf dem Hügel, dann Golgatha. Also hier kann man immer diese Verbindungen so entdecken und erkennen, vom Alten zum Neuen Testament. Kann ich jetzt nicht sagen, müsste ich gucken. Ja. Oder das Bild links oben. Was ist denn das? Ja. Ja, Bronze, genau. Ja. Jawohl, 4. Mose 21, die bronzene oder eherne Schlange. Vers 8, und Jahwe sagte zu ihm, mach dir eine Brandnatter und befestige sie an einer Stange. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. So fertigte Mose eine Schlange aus Bronze und machte sie am Ende einer Stange fest. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde und aufschaute zu ehernen Schlange, blieb am Leben. Und wenn man jetzt das Gegenbild sieht, auf der rechten Seite oben, keine Schlange, sondern der Sohn Gottes hängt an der Stange, am Pfahl, Kreuz. Und alle, die ihm vertrauen, die auf Jesus sehen, die werden gerettet werden. Also hier sind auch diese Linien, der tödliche Biss der Sünde, keiner ist da ausgenommen. Und da gibt es nur diesen Blick hin zu dieser Schlange. Interessant bei dieser Mose-Stelle, 4. Mose 21, da gibt es keine Diskussionen, dass das Volk sagt, na, Mose, hast du nicht irgendein Kraut, was wir einnehmen, irgendein paar Tropfen, die uns vielleicht dann helfen? Könnten wir nicht irgendwas anderes noch machen, uns zum Heil sozusagen, zur Gesündung? Nein, das, was Gott angeordnet hat, das dient zum Heil und nichts anderes. Und genauso ist es mit dem Kreuz. Wo heute viele sagen, Kreuz, da muss Blut fließen, was ist das denn für ein Gott? Es hat Gott so angeordnet. Es ist nach seinem Willen, dass sein Sohn geopfert wird, uns zugute an unserer Stelle. Und ja, ein ganz starker Gedanke in 2. Mose 12, könnt ihr mit diesem Bild was anfangen? Ja. Jawohl. Ja, genau. Das ist diese Einsetzung dann des Passamales. Passa. 2. Mose 12. Es muss ein Schaf- oder Ziegenböckchen sein, einjährig und ohne Fehler. Ihr sollt es bis zum 14. des Monats gesondert halten und in der Abenddämmerung schlachten. Dann sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an den Türsturz und die beiden Türpfosten streichen. Das muss bei den Häusern geschehen, wo sie das Lamm essen. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Ein fehlerloses Lamm musste geopfert werden, damit sozusagen der Gerichtsengel Gottes an diesen Türen und Häusern der Israeliten, der Gotteskinder, vorbeiging. Hier ist das Blut das Zeichen des Schutzes, der Rettung und der Erlösung. Und dann ist man ganz schnell, ne, Jesus, das Lamm Gottes, das Opferlamm. Paulus schreibt dann in 1. Korinther 5, auch wir haben ein Passalamm. Und dieses Passalamm ist Christus. Hier wieder ganz stark dieser Hinweis auf Jesus. Immer Typus und Antitypus. Könnt ihr oben links erkennen, was damit gemeint ist? Der Josef. Also die gesamte Josefsgeschichte ist ja in ganz vielen Bezügen ein Hinweis auf Jesus. Und dieser Josef wird nach Ägypten verkauft. Wie viel mussten denn die Ägypter bezahlen, dass sie ihn als Sklave bekamen? Wie viel? Nicht ganz. Für wen wurden denn 30 Silberlinge bezahlt? Für Jesus. Der Josef wurde ein klein wenig niedriger gehandelt. Da haben sie 20 bezahlt. Kann man dort nachlesen. Hat jemand, 1. Mose 37, 28, ich glaube 20 Silberlinge, verkauften sie ihn an die Ägypter. Und dann kommt Judas und sagt, ich verrate euch Jesus. Was gebt ihr mir dafür? 30 Silberlinge. Also auch hier wieder dieser Bezug. Oder 2. Mose 16, das ist wahrscheinlich jetzt nicht zu erkennen, was auf diesem Bild dort dargestellt ist. Aber 2. Mose 16, Vers 6 finden wir dann den Hinweis, das Volk in der Wüste, nichts zu essen. Und dann müssen sie versorgt werden. Mose war überfordert. Und dann schenkt Gott Fleisch und Brot, Wachteln und Manna. Und da steht in 2. Mose 16, Vers 6, Mose und Aaron sagten zu allen Israeliten, heute Abend werdet ihr erfahren, dass Jahwe es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit Jahwes erfahren. Ich suche jetzt gerade, wo steht denn das mit dem Brot vom Himmel? Habt ihr es gefunden? 2. Mose 16. Ach ja. Ja, Entschuldigung, nicht 6, sondern 4. Da sagte Jahwe zu Mose, pass auf, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann sollen die Leute aus dem Lager hinausgehen, genau, und so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen. Interessant ist dort, da gab es ist ja immer unsere Vorratwirtschaft, ne? Nur für einen Tag. Und ob wir es denn morgen wieder haben werden? Und da haben welche in der Tat mehr gesammelt. Und wisst ihr, was mit dem Gesammelten passiert ist? Das ist schimpflich geworden, das ist schlecht geworden. Und interessanterweise haben sie am Tag vor dem Sabbat die doppelte Menge gesammelt, weil sie am Sabbat nicht sammeln durften. Dann blieb das Manna erhalten. Es wurde nicht schlecht. Aber das sind so viele Bezüge. Ja, auch zu unserem Leben hin, wie wir oft sammeln und horten wollen und manchmal zerrinnt es uns unter den Fingern und durch die Finger durch. Ja, und Johannes 6, die Brotrede Jesu bei der Speisung, wie er immer wieder darauf hinweist, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Oder das Ich Bin Wort, ich bin das Brot des Lebens. Also hier auch wieder vom Alten zum Neuen Testament hin diese starken Bezüge. Und der liebe Jona im Bauch des Fisches. 3 Tage musste er dort ausharren, der Jona. Und dann Matthäus 12, Vers 40, wo Jesus sagt, ihr kriegt kein anderes Zeichen als das Zeichen des Jonas. Der Menschensohn wird auch 3 Tage im Grab sein. Also immer wieder diese starken Bezüge. Und man könnte das noch fortsetzen. Ich muss mal gucken, was ich jetzt noch habe. Ach ja. Das kommt dann. Man könnte das noch weiter fortsetzen und vertiefen. Aber ich würde gern noch an einem anderen Text aus 2. Könige 6 euch einiges deutlich machen, wie vom Alten Testament her immer wieder die Brücke zu schlagen ist, zu Jesus hin oder auch zu unserem Leben. Wie lange sitzen wir denn hier eigentlich heute? Also 7:30, nee, 7 geht es unten weiter, da sind wir dann fertig. Ne? Wann wollt denn ihr Mittagessen und so? Wie eine reichliche. Na gut, dann machen wir noch ein bisschen. Bitte? Gut. Also wer eine Bibel hat, kann mal 2. Könige 6 jetzt aufschlagen, wer das möchte. Da steht so eine merkwürdige Geschichte. Wir haben uns als Kinder früher ja die Scherzfrage gestellt, ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Was ist denn schwerer, 1 Kilo Federn oder 1 Kilo Eisen? Kennt ihr das? Ah, und die ganz Schlauen meinten, na das wird wohl ist Eisen sein, was schwerer ist. Aber da ist gleich schwer, 1 Kilo ist 1 Kilo, ne? Da ändert sich in der Regel gar nichts dran. Es ist nur die Masse. Und das alles hat ja etwas damit zu tun, dass es da gewisse physikalische Gesetze gibt. Und wisst ihr, dann staune ich auch noch über was. Ich habe eine kleine Eisenkugel, lass die ins Wasser fallen. Die geht sofort unter. Die Eisenkugel geht unter. Und dann stehe ich irgendwo in Hamburg im Hafen und dort treiben an mir riesige Containerschiffe vorbei und die schwimmen. Tausende von Tonnen und die kluckern nicht ab. Und meine kleine Eisenkugel verschwindet ruckzuck im Wasser. Wir haben die physikalischen Gesetze dazu. Und doch kann Gott, wenn er will, auch physikalische Gesetze außer Kraft setzen. Und genau sowas finden wir hier im Alten Testament. Ich möchte euch das gerne mal lesen und noch ein paar Gedanken euch dazu weitergeben. Elisa und die Axt. Einst sagten die Prophetenjünger zu Elisa, der Unterrichtsraum ist zu eng für uns geworden. Können wir nicht an den Jordan gehen, damit jeder von uns einen Balken heranschafft, und wir hier einen neuen Versammlungsraum bauen können? Geht nur, sagte Elisa. Aber einer der Männer sagte, tu uns doch den Gefallen und komm mit. Gut, ich komme mit, erwiderte er. So gingen sie miteinander an den Jordan und begannen Bäume zu fällen. Bei der Arbeit rutschte einem das Eisen vom Stiel und fiel ins Wasser. O weh, schrie er und sagte zu Elisa, mein Herr, die Axt war auch noch geliehen. Der Gottesmann fragte ihn, wohin ist sie denn gefallen? Er zeigte ihm die Stelle. Darauf schnitt sich Elisa ein Stück Holz ab, warf es dort ins Wasser, wo das Eisen untergegangen war, und brachte so das Eisen zum Schwimmen. Hol es dir heraus, sagte er. Der Mann bückte sich und nahm es. Habt ihr die Geschichte schon mal gehört? Kennt ihr die? Noch nie? Was alles in der Bibel steht, ne? Das ist schon interessant. Da habe ich auch gedacht, eigentlich gibt es wichtigere Geschichten, als so eine banale Alltagsgeschichte aufzuschreiben. Ah, was interessiert es denn, ob da nur eine Axt, Eisen im Jordan liegt oder nicht? Eins mehr oder weniger. Und doch muss es Gottes Geist doch irgendwie bewogen haben, dass er sozusagen dem Schreiber dieses Textes deutlich macht, das müssen wir jetzt aufschreiben, was hier passiert ist. Einmal zeigt mir das, wir haben mit dieser kleinen Geschichte genauso Gottes heiliges Wort vor uns wie im Römerbrief zum Beispiel. Auch wenn das eine banale Alltagsgeschichte ist. Und wir haben hier ein Zeugnis für das Eingreifen des großen Gottes. Wenn wir davon überzeugt sind, dass Gott alles geschaffen hat, vom Mikro bis zum Makrokosmos, das riesige Universum. Wenn er das geschaffen hat, dann hat er doch auch die Naturgesetze geschaffen, oder? Und wenn er sie geschaffen hat, dann kann er sie auch außer Kraft setzen. Dann kann er es auch anders bewirken. Dass eben plötzlich, was eigentlich nach den Gesetzmäßigkeiten auf unserer Erde nicht möglich ist, dass Eisen dann von alleine wieder hochkommt. Wenn Gott es will, kann er Eisen schwimmend machen. Und wir haben ein gutes Zeugnis mit diesem kleinen merkwürdigen Text, wie der große heilige Gott sich auch um die Alltagssorgen und Nöte und bei uns Menschen kümmert und wie er sich darum sorgt. Unsere Geschichte beginnt ja mit diesen schlichten Worten eines Tages. Eines Tages. Wisst ihr, es gibt manchmal in unserem Leben Dinge, die lassen wir lange anstehen. Da möchte man nicht darüber reden. Da hat es irgendwo Zoff gegeben, da gibt es irgendwo einen Streit und einen Zank, da gibt es auch irgendwelche Schuld. Aber das wird alles eine Zeit lang unter den Teppich gekehrt. Und manchmal funktioniert das auch lange Zeit. Aber irgendwann kommt es hoch. Irgendwann kann man das nicht mehr einfach so beiseite tun. Und eines Tages, so ein Tag war hier für die Prophetenjünger des Elisa gekommen. Dass sie sagen, wir müssen jetzt mal miteinander reden. Es muss jetzt mal raus. Es gab damals Prophetenschulen. Wir würden vielleicht heute sagen, eine Art Universität. Und da konnten sich sozusagen diese jungen Männer eintragen bei irgendwelchen Kursen. Heute wären es die Professoren, also bei dem Professor Elisa, Thema Prophetie, haben sich viele eingetragen. Nur die wollten von ihm etwas lernen. Er war eine gefragte Persönlichkeit. Es gab vor ihm noch einen anderen großen, prominenten Propheten. Wisst ihr, wie der hieß? Der Elia. Darf man nicht verwechseln, diese beiden. Der Elia. Und dann gibt es den Elisa, das ist sein Nachfolger. Der Name Elia bedeutet, Jahwe ist Gott. Und der Elia, das war so ein richtiger Gottesstreiter. Die ganze Geschichte auf dem Berg Karmel, da lässt also viele von diesen Baalspriestern dann über die Klinge springen, ein hartes Gerichtsurteil. Der Elia ist der Gotteskämpfer. Er kämpfte gegen Religionsvermischung, gegen die Anpassung des Gottesvolkes an die kanaanäische Umwelt. Ich denke, manchmal brauchen wir auch heute so einen Gotteskämpfer. Auch in all den Wirren unserer Zeit, auch was Christentum anbelangt, auch die großen Linien unserer evangelischen Kirche, wo man sagt, wir können doch nicht alles vermischen, wir können doch nicht überall dabei sein und alles mitmachen. Der Elia war einer, der hat klare Kante gezeigt. Das ist der große Prophet Elia. Sein Name wird 30 Mal oder sogar über 30 Mal im Neuen Testament genannt, Elia. Und fast so ein bisschen im Schatten steht jetzt der Elisa. Er wird nur einmal im Neuen Testament genannt, der Elisa. Aber sein Name, die Bedeutung seines Namens ist interessant. Gott ist Rettung. Klingelt es da irgendwo? Gott ist Rettung. Und dann wird Jesus angekündigt. Und Maria wird einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du, jetzt kommt das Name, ne? Nicht Immanuel, sondern den sollst du Jesus nennen. Retter. Genau hier ist der Bezug, sage ich mal, von Elisa zu Jesus hin. Ne? Elisa, Gott hat geholfen, Gott ist Rettung. Und auf einmal erscheint dann später der, der wirklich Retter und Heiland ist. Hier liegt so eine Spur, die zu Jesus führt. Und auch darin können wir ein Stück Jesus schon erkennen, so wie der Elisa Nachfolger hatte, Schüler, so hatte sie später dann auch Jesus. Und diese Prophetenschüler damals, die sind ja nicht früh um 8 oder um 7 in ihre Uni gegangen, sozusagen in die Schule dort, und dann saßen sie bis 14, 15 Uhr bei Elisa, dann sind sie wieder nach Hause. Die waren rund um die Uhr mit Elisa zusammen. Also es war eine Lern- und Lebensgemeinschaft. So waren sie zusammen und so lernten sie von Elisa. Und bei Jesus war es nicht anders. Die Jünger waren mit Jesus ständig zusammen. Dieser Elisa gehört ja nicht zu den großen Schriftpropheten, wie in Jeremia zum Beispiel. Man bezeichnet ihn als Tatprophet. Und was er tat, das kam seinen Mitmenschen zugute. Wenn ihr mal im Umfeld von 2. Könige 6 euch mal ein paar Texte hernehmt, das sind ganz interessante Texte, liest man in der Regel kaum. Da gab es zum Beispiel mal eine Hungersnot in Gilgal. Die Leute hatten nichts zu essen. Der Elisa kommt und versorgt sie mit Brot. Oder in Jericho war das Wasser ungenießbar und bei vielen Frauen kam es dadurch zu Fehlgeburten. Kann man alles dort lesen, steht alles in der Bibel. Und der Elisa kommt und macht das Wasser genießbar. Man kann von all diesen Geschichten den Bogen zu Jesus schlagen, ohne dass man diese Texte sozusagen vergewaltigt. Es ist klar und eindeutig, wer versorgt denn dann die Menschen, wenn Elisa den Menschen Brot gibt? Dann ist Jesus später der, der 5000 Leute satt macht. Jesus, das Wasser des Lebens. Elisa macht Wasser genießbar. Es werden uns 18 Begegnungen zwischen Elisa und bedürftigen Menschen geschildert. 18 Begegnungen, wo er Menschen hilft, die in irgendeiner Weise in Not geraten sind. Da zeigt uns Elisa diesen barmherzigen Gott. Und ich bin froh, dass es nicht nur Elia gibt, den Gottesstreiter. Sozusagen mit dem Schwert in der Hand setzt er sich für Gottes Sache ein. Wisst ihr, wir brauchen auch Menschen, die wie Elisa sich den Nöten und Sorgen anderer annehmen. Wir brauchen dieses, ja, Menschen, die sich in seelsorgerlicher Weise um andere kümmern. Und das ist hier der Elisa. Auch hier führt die Spur eindeutig zu Jesus. Wie war es denn, wenn Jesus die Menschen so vor sich sah? Und die wussten oftmals nicht, was hinten und vorne war. Orientierungslose, richtungslose Masse. Wenn Jesus sie sah, ging es ihm durch und durch. Er hatte Mitleid mit den Menschen. Jesus zeigt den Menschen den barmherzigen Vater im Himmel. Das ist auch wieder eine Spur, die zu Jesus führt. Na, und dann kommen irgendwann diese Prophetenschüler so auf den Punkt und sagen, also Elisa, pass auf, es ist uns zu eng hier. Also wäre schon ein Ding, stellt euch vor, euer schön gebautes Gemeinschaftshaus in Frauenhain, es wird zu eng. Die Leute strömen herein, die Stühle reichen nicht mehr. Platzt aus allen Nähten, ah, da müsste wieder angebaut werden, da muss noch einmal erweitert werden. Das wäre schon toll. Ich mache eine Erfahrung. Nach der Wende sind ganz viele neue, schöne Gemeinschaftshäuser entstanden in unserem sächsischen Gemeinschaftsverband. Und wenn ich nach etwa 25 Jahren dort mal wieder vorbeikomme, dann stelle ich mit Erschrecken fest, dass aus ganz vielen Gemeinschaftshäusern immer mehr Stuhlreihen verschwinden, weil die sagen, wir werden immer weniger. Wir werden immer weniger. Ich will jetzt nicht diesen Ursachen auf den Grund gehen, warum das so ist. Das hat sehr viele und verschiedene Faktoren. Aber am Ende werden wir auch ein Stück akzeptieren müssen, dass die, die wirklich von Herzen Jesus nachfolgen, in der Minderheit sein werden. Wir werden am Ende nicht die riesige große Schar sein, sondern es wird eine kleine Schar sein, die in aller Treue bei Jesus bleibt. Aber ich bin noch etwas an diesem Wort, es ist mir zu eng geworden, hängen geblieben. Das gibt es ja auch als junger Mensch, fühlt man sich irgendwo manchmal dann eingeengt und die Eltern, die sagen mal, wo es lang geht und das wird alles zu eng, man müsste mal raus. Da gibt es das Gleichnis von diesem einen Sohn, der auch nicht mehr unbedingt beim Vater sein wollte, der mal selber die Luft der Freiheit schnuppern wollte. Das liegt so ein Stück drin. Die 1960er Jahre, von unserer Geistesgeschichte her gesagt sozusagen, war ja der große Aufbruch. In den 1960er Jahren sind die jungen Leute auf die Barrikaden gegangen und hatten sozusagen den Slogan, macht kaputt, was euch kaputt macht. Wir erkennen keine Autorität mehr an, weder eine kirchliche noch eine politische. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen die große Freiheit. Das waren so die 1960er Jahre. Man begann auf einmal auf alle Autoritäten zu verzichten, sich selbst verwirklichen. Aber der große Befreiungsschlag führt im Grunde immer in neue Abhängigkeiten. Wenn uns nicht Jesus, der Sohn Gottes, frei macht, werden wir immer wieder in irgendwelchen Bindungen und irgendwelchen Fesseln landen. Also hier ein Stück dieses, es ist ihnen zu eng geworden. Und ich hatte gestern diese Johannesstelle, gestern Abend aus Johannes 6, wo sich viele Jünger von Jesus abgewandt haben. Es kann auch sein, dass es uns manchmal bei Jesus zu eng wird. Eben mit seinem Anspruch an unser ganzes Leben. Dass man eher sagt, naja, die Jesus-Nachfolge, ganz so schlecht ist es nicht, solange ich Lust und Laune habe, werde ich mit Jesus schon unterwegs sein. Aber was machen wir denn, wenn es uns einmal das Leben kosten sollte? Über 200 Millionen Christen werden zurzeit auf dieser Welt verfolgt. Es hat noch nie eine solch große Verfolgungswelle gegeben wie in unserer Zeit. Also, dass wir so friedlich hier sitzen können, ist ja nicht der Normalzustand für uns Christen. Das Normale ist die Verfolgung, dass Jesus sagt, haben sie mich gehasst, werden sie euch auch hassen. Wir können von Herzen dankbar sein, dass wir es nicht haben. Aber wir können auch nicht auf ewige Zeiten einfordern, dass es so bleibt. Und was machen wir dann, wenn Jesus Nachfolge nur noch mit dem Preis der Lebenshingabe zu haben ist? Wird es uns dann zu eng? Was ist, wenn Jesus sagt, ich möchte dich in meiner Nachfolge haben, 24 Stunden rund um die Uhr? Wo bleibt mein eigenes? Wobei man ja fragen muss, was ist denn unser eigenes? Was haben wir denn wirklich, wo wir die Hand drauflegen können? Es ist alles wie diese Axt. Es ist alles nur geliehen. Und geliehenes muss man bitteschön irgendwann wieder zurückgeben. Das ist wieder dieses, wir werden unser Leben vor Gott verantworten müssen. Also diese Enge bei Jesus, dass man sagt, ich möchte ganz zu eng, habe ich mir Nachfolge nicht vorgestellt. So ein bisschen fromm sein und ein bisschen Christlichkeit, mal hier und da vorbeischauen, wo Gottes Wort verkündet wird, kann man schon mitmachen. Aber dass du, Jesus, der Herr meines Lebens sein sollst, das wird mir zu eng. Das geht mir zu weit. Und dann ziehen sich Jünger bei Jesus zurück. Und vielleicht war es auch ein Stück so bei diesen Prophetenschüler, die sagen, wir brauchen was Neues, uns ist das alles hier zu eng. Und dann bringen sie es wirklich auch auf den Punkt, legen einen Vorschlag vor, Elisa, wir gehen an Jordan und werden uns dort neues Bauholz holen. Hier gibt es im Vers 2, wer die Bibel noch vor sich hat, können wir nicht an den Jordan gehen, damit jeder von uns einen Balken heranschaffe und wir hier einen neuen Versammlungsort brauchen. Was habt denn ihr für Übersetzungen vor euch? Luther oder Schlachter? Wie übersetzen Schlachter? Vers 2 nochmal. Wo wollten die nach der Schlachterübersetzung bauen? Am Jordan. Und Luther und viele andere übersetzen, ich lese euch nochmal, könnten wir nicht an den Jordan gehen und jeder von uns einen Balken heranschafft und wir hier einen neuen Versammlungsraum bauen. Also nicht dort, sondern hier. Wir holen es und bauen hier. Schlachter, bin mir nicht ganz sicher, der Elberfelder glaube ich auch, die übersetzen nicht hier, sondern dort. Also einen ganz neuen Standort mit ganz neuen Möglichkeiten. Ich will das nicht überspitzen jetzt, aber diese verschiedene Übersetzung macht mir eins deutlich. Man versucht jetzt ein Stück mit den eigenen Mitteln zu bauen. Man hat die eigenen Pläne, man hat jetzt eigene Sachen. Könnte es sein, dass die Prophetenschüler so ein bisschen den Hintergedanken haben, wir sind da nicht mal ganz so abhängig von dir? Und ich weiß nicht, inwieweit bei euch so Gemeindebauprogramme, so irgendwas, also ich meine nicht nur das Gebäude jetzt, sondern wo man Gemeinde bauen will. Die gibt es ja seit Urzeiten, also immer wieder entdecken Menschen, man könnte dies und jenes tun, damit Gemeinde Jesu gebaut wird. Viele dieser Programme sind buchstäblich ins Wasser gefallen. Und manche heißen Eisen, die man in Bezug auf Gemeindebau sozusagen im Feuer hatte, sind irgendwann erloschen und abgekühlt. Ich will nur damit deutlich machen, auch hier liegt so ein Bezug zu uns, dass man sagt, naja, machen wir alles ganz anders, machen wir alles ganz neu, vielleicht kommen dann die Leute zu uns. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, weil es da ganz viele Versuche gegeben hat. Und am Ende habe ich die Erfahrung gemacht, kehrt man zu dem schlichten Wort Gottes zurück und sagt, und das ist, was wir brauchen. Die Bibel lesen. Also nicht weg und dort was Neues, sondern Elisa, geh du mit uns, wir brauchen dich. Auch hier nochmal dieser Anklang, ich hatte es vorhin schon deutlich gemacht, die zwei Jünger, die unterwegs sind nach Emmaus. Jesus ist bei ihnen und gibt sich sozusagen dann zu erkennen. Wir brauchen Jesus an unserer Seite. Und das merken dann auch diese Jünger, diese Prophetenschüler, wie gut es doch gewesen ist, dass Elisa da war. Und dann kommt dieses Unglück beim Bäumefällen, da fiel das Eisen ins Wasser. Diese irdischen Hilfsmittel zerbrechen manchmal. Es gibt, glaube ich, ein Lied von Manfred Siebald, was wir so fest in Händen haben. Und dann wird uns das manchmal genommen. Dann muss uns das genommen werden. Unsere eigenen guten Pläne und Ideen, wo man meint, Mensch, das ist es doch jetzt. Und auf einmal fällt alles ins Wasser. Zerbrechen unsere irdischen Hilfsmittel. Und das ist wirklich zum Schreien. Das bringt er auch hier zum Ausdruck. Oh weh! Und es war auch noch Leihgabe. Leihgabe. Unser ganzes Leben ist Leihgabe. Du wirst nichts finden, wo du sagen kannst, das ist meine. Ob es dein Leben ist, deine Gesundheit, deine Kraft, später vielleicht mal deine Familie, dein Haus, deine Erfolge. Alles, was wir haben, ist von Gott geliehen. Der reiche Kornbauer, dem wird dann die Frage gestellt, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Dieser Frage werden wir uns alle mal stellen müssen vor Gott. Wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Was bringt dann dein Leben am Ende für einen Ertrag? Ich würde euch gerne mal so am Schluss, ich bin dann gleich fertig, mal bitten, so einen Gedanken mal an den Jordan euch zu stellen. Da holt einer zum gewaltigen Schlag aus und auf einmal saust das Eisen vom Stiel und im Handumdrehen ist es verschwunden in der trüben Brühe des Jordans. Hier seht ihr es auf diesem oben rechten Bild. Es ist weg. Dann denke ich manchmal, was ist denn alles so versunken auch? Was geht alles in unserem Leben runter, unter oder wir sagen den Bach runter? Ich nenne euch nur mal so ein paar Dinge. Da sehe ich, wie göttliche Werte und Maßstäbe im Fluss der Toleranz und Beliebigkeit versinken. Ach, kann doch heute jeder machen, was er will. Da gehen manche Eisen einfach unter. Oder ich sehe, wie eine junge Generation auch im Schmutz der Medien oft versinkt. Man zieht sich so viel Schund und Schmutz rein und man versinkt darin. Oder ich sehe, wie Menschen, die gebunden an Alkohol und Drogen, in diesem Schlamm der Süchte untergehen. Ich glaube, da hat jeder so seinen Jordan und da ist manches schon untergegangen. Oder ich sehe Menschen in einem Übermaß an Arbeit, wie sie mehr und mehr von den Fluten von Leistungsdruck und Arbeit nach unten gezogen werden. Ich sehe auch, wie Eltern traurig an ihrem Lebensfluss stehen und sehen, wie die Kinder mehr und mehr von ihnen wegtreiben. Keine Beziehung und keine Verbindung mehr zu ihnen haben. Ach, man könnte vieles noch nennen, was da alles so in den Fluten des Lebens untergeht. Und dann bräuchten wir so ein Wunderholz, ne? So ein Wunderholz wie der Elisa. Wenn ihr nochmal Vers 6 euch anschaut, was wird denn uns hier gesagt, was der Elisa macht mit diesem Holz. Wohin genau? Das nochmal. Genau. Also er hat nicht gesagt, na, ich stecke da mal ein Stück Holz hier am Ufer, vielleicht hilft das. Genau dorthin, wo das untergegangen ist. An diese Stelle, dorthin muss das Holz. Und ich glaube, es ist nicht schwer, die Brücke jetzt zum Neuen Testament zu Jesus zu schlagen. Da gibt es auch ein Wunderholz. Es ist das Kreuz. Das Kreuz als Wunderholz. Dass Gott genau das Kreuz an diese Stelle der Erde rammt, wo es wirklich auch gebraucht wird. Da meine ich nicht nur diesen lokalen Ort Golgatha, sondern da meine ich diese Erde, die voll ist von Blut und Tränen, Schuld und Sünde. Und genau dahin rammt Gott das Kreuz. Dorthin muss es, wo wir wirklich verloren sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist unsere Position. Unser Leben ist, würde untergehen, hoffnungslos, in den Fluten von Schuld. Oh, vielen Dank. Von Schuld und Sünde. Ich trinke für euch alle, ne? Würde untergehen in Schuld und Sünde, wir wären verloren. Und da holt Jesus uns raus. Also für mich ist dies, in dieser kleinen Geschichte liegt so ein starker Hinweis auf Jesus. Das Kreuz, dieses Wunderholz, wie es uns rettet. Und auf einmal kommt das hoch, was verloren ist. Und dann gibt es hier noch eine ganz kleine Passage am Schluss. Und die darf man nicht überlesen. Lest nochmal genau Vers 7, wer es noch vor sich hat. Aha. Was muss man denn machen, wenn es dann wieder hochgekommen ist? Man muss rausholen. Wenn dieser Mann nicht zugegriffen hätte, das Eisen wäre weiter bis ins Tote Meer geschwommen. Es wäre an ihm vorbeigetrieben, er hätte nichts davon gehabt. Und das ist nochmal für mich so ein ganz starker Hinweis auch, wenn es hier wirklich, und das geht auch darum, da bin ich überzeugt, sonst würde die Geschichte nicht in der Bibel stehen, es geht wirklich darum, was Jesus uns dann schenkt, wo er uns wieder herausholt, dass er uns sein Heil anbietet. Und lass das bitte nicht an dir nutzlos vorübertreiben, wie es hier vielleicht dieser Mann gemacht hätte. Sondern dann muss ich zupacken, dann muss ich es herausholen. Ich weiß nicht, ob das bei euch so steht, der Mann bückte sich und nahm es. Der Mann bückte sich. Dann muss ich auch in aller Demut mich beugen und bücken und das annehmen, was Jesus mir schenkt durch seinen Kreuzestod, durch sein Heil. Also das Ende, das fasziniert mich hier noch ein Stück. Dass wir Menschen brauchen, die uns sagen, hier ist das Angebot von Gott. Hier ist dein Heil. Du hast vor Augen, wie dieser Mann seine Axt auf einmal wieder da war. Aber wenn du jetzt nicht zugreifst, dann marschiert das Ding weiter bis ins Tote Meer und du hast nichts davon. Also ich muss an irgendeiner Stelle, muss ich mich bücken, sehr, sehr demütig und sagen, Herr, dann will ich das, was du mir schenkst, auch annehmen. Also wir können dankbar sein, dass es dieses Wunderholz gibt, dass es das Kreuz gibt, dass uns Gott das Heil schenkt. Aber es nützt uns absolut nichts, wenn wir das alles an uns vorübertreiben lassen. Einmal, zweimal, dreimal, vielleicht immer wieder und wir nicht zufassen und es annehmen. Darum geht es. Also aufnehmen, ergreifen, was Jesus getan hat. Damit hat diese kleine Geschichte aus dem Alten Testament zumindest ein schönes Happy End für diesen Mann, der sein Eisen verloren hat. Jetzt hat er es wieder. Jetzt kann er es wieder auf seine Axt stecken und los geht's. Ich denke, für uns ist der Hinweis noch viel weitergegeben. Und noch viel schöner ist es, dass wir Jesus haben, der uns aus dem Todes- und Sündenfluss herausholt, ne, der uns neues und ewiges Leben schenkt. Und noch einmal meine Bitte wirklich an euch, lasst das, was euch da angeboten ist, nicht an euch vorübertreiben. Greift zu und dann habt ihr diese Lebensgemeinschaft mit Jesus. Ja, ich habe einfach mal versucht, mit so ein paar verschiedenen Blickwinkeln und Richtungen mal das deutlich zu machen, Christus im Alten Testament, es gibt die konkreten Ansagen und Erfüllungen, es gibt diese sogenannten Typologien und es gibt dann auch so manche schönen, kleinen, interessanten Geschichten, wo man neue Jesus entdecken kann. Und deshalb würde ich euch Mut machen, auch im Alten Testament, lest immer mal so zwischen den Zeilen, überlegt, wo könnte hier eine Spur zu Jesus führen. Ich danke euch für euer geduldiges Ausharren. Ja, ich trinke noch und dann beten wir, ne? Gut. Herr Jesus, und das ist auch zum Staunen, wie reich dein Wort ist, was wir da immer wieder neu entdecken können und wie diese Einheit auch vorhanden ist, wenn man bedenkt, wie viele Leute dieses Buch mitgeschrieben haben, in ganz unterschiedlichen Zeiten, in ganz unterschiedlichen Situationen. Und dann entsteht solch ein Wunderwerk, wo wir dich fast auf jeder Seite der Bibel immer wieder neu entdecken können, wie du angekündigt worden bist, wie du dann diese Welt gekommen bist und wie sich dieses Wort vom Kreuz, von deiner Heilsbotschaft ausgebreitet hat in einer Welt. In einer Welt, wo Menschen ohne dich verloren sind. Danke, Herr Jesus, dass du auch in unsere Welt gekommen bist, ja, in unsere Lebenswelt. Und dass wir dich aufnehmen dürfen als unseren Heiland und Retter. Hilf, dass wir das nicht an uns vorbeitreiben lassen, diese gute Botschaft. Dass wir es nur hören, aber uns nicht im Glauben darauf einlassen. Schenk uns allen miteinander dieses Festhalten, diese enge Verbindung mit dir. Amen.